Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Wieder einmal heißen wir Sie recht herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünschen Ihnen einen schönen dritten Advent und ebenso eine schöne dritte Adventswoche. Die heutige Sendung von Radio DARC trägt die laufende Nummer 514 und durch das Programm führt sie Conny Farren hier am Mikrofon. Bald ist Weihnachten und da kommt die legendäre Traditionssendung Gruß an Bord des Norddeutschen Rundfunks. Seit vielen Jahrzehnten gehen auf Kurzwelle die Grüße hinaus an die Seeleute in aller Welt, die das Weihnachtsfest fern von zu Hause feiern müssen. Wir haben daher heute einen ehemaligen Funkoffizier zu Gast. Das ist Ingo Weber, Delta Kilo 1 Romeo Bravo. Er wird uns über seinen langjährigen Alltag als Funker an Bord eines Schiffes berichten. Würde sagen, stimmen wir uns zuerst mal etwas auf die vorweihnachtliche Atmosphäre ein mit der Gruppe Human Nature und Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Since we've no place to go, let it snow.
Let it snow.
No, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow. Let it snow.
When we finally kiss goodnight, I ain't going out in the storm. If you only hold me tight, all the way home I belong.
Well, the fire is slowly dying,
but my dear, we're still goodbye.
But as long as you love me so,
let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Let it snow.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Norddeutscher Rundfunk sendet an Weihnachten wieder Gruß an Bord. Japan startet ersten Satelliten aus Holz. Regionaler Vereinsabend im DARC Amateurfunkzentrum und Ares-Begründer Gaston Bertels, Oscar November 4, Whisky Foxtrot, verstorben. Ein segelndes Klassenzimmer mit Kurs auf die Karibik. Eindrücke von der Neumeier-Station in der Antarktis. Reportagen über die harte Arbeit auf See und in den Häfen. Das Leben in norddeutschen Küstenstädten und weihnachtliche Grüße in alle Welt. Die NDR-Traditionssendung Gruß an Bord ist ein absoluter Klassiker im Programm des Norddeutschen Rundfunks. Sie will auch in diesem Jahr wieder eine Brücke zu den Seeleuten in aller Welt sein. Seit mehr als 70 Jahren bringt Gruß an Bord Familien und Freunde über tausende Kilometer hinweg auf eine ganz besondere Art zusammen. Heiligabend 1953 wurde Gruß an Bord zum ersten Mal ausgestrahlt, damals über Norddeich Radio, eine Seefunkstation in Ostfriesland. Aber nicht nur. Die Sendung zeigt auch die große wirtschaftliche Bedeutung der Seefahrt und welche beruflichen Chancen sie besonders für junge Menschen bietet, sogar für Landratten. Wir wollen den Kern der Sendung, die Grüße an Seeleute an Heiligabend, um spannende, wichtige Einblicke in die Seefahrtsrealität erweitern. Mit aufwendigen Reportagen, die schon in den Tagen vor Weihnachten im NDR-Info-Radioprogramm gesendet werden. So Adrian Feuerbacher, NDR-Chefredakteur und Programmchef von NDR-Info. Damit die Besatzungen die legendäre Sendung auch in fernen Häfen und auf den Weltmeeren empfangen können, hat der NDR Kurzwellenfrequenzen angemietet. Aus Moosbrunn bei Wien dieses Jahr leider zum letzten Mal und insgesamt von 18 bis 21 Uhr UTC auf folgenden Frequenzen. 15.770 Kilohertz für das Zielgebiet Atlantik Nordwest. 13.830 Kilohertz für den Südatlantik. 6030 kHz für den Nordostatlantik, 9635 kHz für den Indischen Ozean, 11650 kHz für das Gebiet um Südafrika und auf 6080 kHz für Europa. Weitere Informationen dazu auf den Webseiten des NDR. Bitte beachten Sie auch das Interview mit einem ehemaligen Funkoffizier nach diesem Nachrichtenblock. Es hört sich an wie ein dummer Scherz, ist aber keiner. Japanische Forscher haben den weltweit ersten Satelliten aus Holz gebaut und in den Weltraum geschossen. Der in Zusammenarbeit zwischen der Universität Kyoto und Sumitomo Forestry entwickelte Satellit wurde am 4. November 2024 an Bord einer SpaceX-Mission zur Internationalen Raumstation gebracht. Von dort soll er in eine Umlaufbahn in etwa 400 Kilometern Höhe ausgesetzt werden. Dakao Doi, ein ehemaliger Astronaut und derzeitiger Forscher an der Universität Kyoto, erklärte, dass die Verwendung von Holz den Weg für den Bau von Lebensräumen ebnen könnte, die menschliches Leben und Arbeiten im Weltraum ermöglichen. Eine der Hauptaufgaben von LignoSat während seiner 6-monatigen Umlaufbahn wird darin bestehen, die Widerstandsfähigkeit von Holz gegenüber extremen Temperaturen im Weltraum zu messen, die alle 45 Minuten zwischen minus 100 und plus 100 Grad Celsius schwanken, wenn der Satellit vom Sonnenlicht in die Dunkelheit wechselt. Die Sensoren an Bord des Satelliten werden auch überwachen, wie gut das Holz die Auswirkungen der Weltraumstrahlung auf Halbleiter abschwächt. LignoSat ist ein CubeSat der Größe 1. Er trägt eine Amateurfunknutzlast. Ein Downlink auf 435,820 MHz wurde für Telegrafie, Telemetrie und FM koordiniert. Der Satellit, dessen Name sich von dem lateinischen Wort für Holz ableitet, ist eine kompakte, handtellergroße Struktur. Das Team hinter LignoSat ist optimistisch, dass das Experiment eine breitere Anwendung von Holz in der Weltraumforschung ebnen könnte, wenn es erfolgreich ist. Das DARC Amateurfunkzentrum in Baunatal öffnete am 29. November 2024 seine Türen für einen regionalen Vereinsabend. Die Veranstaltung lockte einige Ortsverbände aus der Region an und bot ein vielfältiges Programm. Die Teilnehmer erlebten einen informativen Vortrag über die DARC-Geschäftsstelle und erhielten exklusive Einblicke in die Arbeit des Verbandes. Besonderes Interesse weckten die Führungen durch die QSL-Sortieranlage sowie die Besichtigung der Clubstation im Turm des Zentrums. Highlight des Abends war eine spontane Aktion von André, Delta Kilo 5 Hotel India, aus dem Ortsverband Melsungen. Über die QO-100-Satellitenstation gelang eine Funkverbindung zur Neumeier-Station in der Antarktis, was für Begeisterung unter den Anwesenden sorgte. Der Abend bot reichlich Gelegenheit zum fachlichen Austausch und der Pflege der Gemeinschaft. Auch der DARC-Shop verzeichnete regen Zulauf. Die positive Resonanz der Teilnehmer lässt auf eine Wiederholung solcher regionalen Treffen hoffen, die das Gemeinschaftsgefühl unter uns Funkamateuren stärken. Die Amateurfunkgemeinde trauert um den belgischen Funkamateur Gaston Bertels, Oscar November 4, Whisky Foxtrot. Er war der Begründer des ARIS-Projekts, das ist die Abkürzung für Amateur Radio on the International Space Station, mit dem vor allem Schulen und Universitäten Kontakte mit Astronauten auf der Raumstation herstellen konnten. Gaston ist nun am 3. Dezember 2024 im Alter von 97 Jahren verstorben. Für seine Verdienste um den Amateurfunk erhielt er unter anderem im Jahr 2008 den Horkheimer Preis des DARC. Mit Gaston verlieren wir einen großartigen Menschen, ambitionierten Funkamateur, Förderer und ein großes Vorbild für viele, schrieb ARIS Europe Chairman Oliver Arment, Delta Golf 6 Bravo Charlie Echo, an die Redaktion. Seine fundierten Kenntnisse der Amateurfunkregeln und Vorschriften, insbesondere sein Wissen über Lizenzen und Drittanbieterverkehr, ermöglichten es ARIS, einen Betriebsplan zu entwickeln, der den Amateurfunkbetrieb in der bemannten Raumfahrt weltweit unterstützen konnte. Seine Kenntnisse im Bereich der Funktelekommunikation wurden in Europa und anderswo respektiert, sodass er von Mitgliedern des Europäischen Parlaments Vorträge über Amateurfunk im Weltraum halten konnte. Seine Persönlichkeit strahlte eine einladende Aura auf alle aus. Er war ein Freund, eine Führungspersönlichkeit und eine Inspiration für uns alle. Gaston wird schmerzlich vermisst werden. Aber das Licht seines Vermächtnisses leuchtet in allen von uns, die er berührt hat. Innerhalb und außerhalb von ARIS. Zu den Sternen, Gaston. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Weiter geht's mit einem interessanten vorweihnachtlichen Musiktitel aus den USA. Einen, den Sie sicher schon lange nicht mehr im Radio gehört haben. Weitgehend in Vergessenheit geraten ist der Name John D. Laudermilk. Nur noch Spezialisten können mit ihm etwas anfangen. Der 2016 verstorbene Country-Sänger und Songwriter aus North Carolina agierte meist aus dem Hintergrund. Was viele nicht wissen, viele bekannte Country-Songs stammten aus seiner Feder. Hier ist er nun selbst, und zwar mit The Great Snowman.
I remember the day when the snow melted away and the great snowman was way. Said yes, I do, and little Linda said it too, and the great snowman was away. Now Jimmy Jones was a snowman's name. He put all the other local lovers to shame. He had good looks and a big fine car. Went around and breaking all the girlies' hearts. Until one day the great snowman found Linda Lou started melting him down. He bought a ring and they set the date. And the great snowman started melting away. I remember the day when the snow melted away. And the great snowman was away. He said, yes, I do, and little Linda said it too, and the great snowman who was away. Now the great snowman and his loving spouse live in a little subdivision house. They got six kids and his mother-in-law, expecting another kitty in the fall. His old Cadillac needs a paint retouched. It's
full of baby diapers and the bottles and such. The great snowman has outgrown all his flashy catty clothes. I remember the day when the snow melted away and the great snowman was away. He said, yes, I do. And little Linda said it too. And the great snowman was away.
Hallo, CQCQ, ist dort DL0TUH?
Ja, DL0TUH hier. Was gibt's denn Schönes?
Ich habe eine Frage. Da ist doch bald dieser Flohmarkt in Hamburg.
Genau, im Dezember haben wir von der Amateurfunk AG an der TU Hamburg wieder unseren Amateurfunk- und Technikflohmarkt. Dann kommst du also auch.
Klar, aber wann ist das denn genau?
Na, am letzten Sonnabend im Dezember. Immer zwischen Weihnachten und Silvester.
Aha, dann ist das ja der 28. Dezember 2024. Super, ist Echo 07 auch dabei?
Natürlich. Den Flohmarkt richten wir immer zusammen mit dem Ortsverband Echo 07 in Harburg aus. Da gibt's wieder einen kleinen Stand mit Infos und man kann auch ein bisschen plaudern neben dem Schnäppchenjagen. Brauchst du noch weitere Informationen?
Ja, toll wäre, wenn du nochmal eure Webseite durchgibst.
Aber gern. Die geht wie unser Stationsrufzeichen DL0TUH. Komplett natürlich www.dl0tuh.
Super, zum Flohmarkt ist schon alles zu lesen?
Ja, und wenn du noch einen Schrägstrich und Flohmarkt ranhängst, kommst du direkt dahin.
Roger, ich habe also notiert www.dl0tuh.de/Flohmarkt.
Korrekt.
Danke, dann bis zum 28. Dezember in Hamburg beim Echo 07 und bei DL0TUH.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Noch vor nicht allzu langer Zeit gab es kein Internet, kein Handy und keine Satellitentelefone. Schiffe auf hoher See mussten sich der Kurzwellen bedienen, wenn sie mit dem Land kommunizieren wollten. Der Seemann funkte nach Hause. Seit dem Untergang der Titanic im Jahr 1912 war es Vorschrift, dass alle Schiffe mit einer Funkstation ausgerüstet sein mussten. Und natürlich mit Funkoffizieren, die darauf Dienst taten. Sie hielten rund um die Uhr Kontakt mit den Küstenfunkstellen, wie beispielsweise dem legendären Norddeich Radio. Wir haben heute einen echten ehemaligen Funkoffizier zu Gast in unserer Sendung. Wir begrüßen recht herzlich Ingo Weber, Rufzeichen Delta Kilo 1 Romeo Bravo aus Buxtehude. Ingo ist jahrelang auf diversen Schiffen als Funker gefahren. Das Gespräch führt Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform.
Ingo, du warst früher Funkoffizier auf einem Schiff. Erzähl mal bitte, von wann bis wann warst du denn da?
Ja, das war so ungefähr von 1969 bis 1976.
Ingo, wie bist du eigentlich zur Seefunkerei gekommen? Warum hast du dich genau für diesen Beruf entschieden?
Ja, ich war schon längere Jahre im Deutschen Amateurradioclub im Ortsverband Mönchengladbach, also im rheinischen Binnenland. Ich hatte auch schon meine C-Lizenz, die damals neu herausgegeben worden war, wo man also kein Morsen benötigte. Und dann war in der Clubzeitschrift im DLQTC, wie das Heft damals hieß, eine Anzeige von der Seefahrtschule Elsfleet, dass Funkoffiziere in der Handelsschifffahrt dringend gesucht würden und dass ein guter Verdienst anstand. Und das hatte mich dann interessiert. Ich habe hingeschrieben, Informationspaket bekommen und damit waren die Weichen gestellt.
Also das heißt, du warst Funkoffizier in der zivilen Schifffahrt, um das auch mal ganz klar zu sagen.
Ja, das ist richtig. Also man hat also immer bezeichnet den Berufsstand Funkoffizier Handelsschifffahrt.
Genau, weil es gab ja auch noch das Ganze im militärischen Bereich. Ingo, wie war denn dann konkret die Ausbildung? Du hast dich dann beworben, bist angenommen worden auf dieser Schule. Wie ging es dann weiter?
Die Ausbildung fand also in Elsfleth statt, ein kleines Städtchen zwischen Bremen und Bremerhaven am Weserufer. Und das war also eine Ausbildung, drei Semester Funkausbildung zum Seefunkzeugnis zweiter Klasse. Man musste die mittlere Reife mitbringen und ein nachrichtentechnisches Praktikum nachweisen. Das war eigentlich der normale Weg. Es war aber auch ein zweiter Einstieg möglich, jemand, der eine Elektro- oder Fernsehtechniker-Ausbildung hatte und dann eben diesen Lehrberuf hatte, der konnte dann eben auch mit Hauptschule und mit dieser Lehre einsteigen.
Ja, und was waren denn dann so Inhalte? Was ging es da in dieser Ausbildung?
Ja, die Ausbildung selbst war eigentlich, sagen wir mal, für Landberufe eher unspezifisch. Das war andererseits die normalen Fächer Mathematik, Physik, Deutsch, Englisch. Deutsch war eigentlich sehr wichtig. Man musste ja später Telegramme richtig formulieren und schreiben können. Englisch war vonnöten, Gesetzeskunde war klar. Dann die Betriebskunde, wie denn der Funkbetrieb, Seefunkdienst abläuft. Und man musste selbstverständlich Morsen, das war damals noch die hauptsächliche Beschäftigung der Funkoffiziere. Das lief fast alles per Morsetelegrafie. Die Ausbildung für die Morsetelegrafie, die hat mir in der Seefahrtschule dazu geholfen, die Amateurfunkklasse A zu erreichen, wie es damals war. Das heißt, ein Semesterkollege und ich, wir mussten nach Bremen fahren, um da diese Morseprüfung nachzuholen, um diese C-Lizenz aufzustocken, also die Sprechfunklizenz sozusagen auf allgemeine Amateurfunkqualifikation aufzustocken.
Also um es auch nochmal klar zu sagen, du musstest auch für die Seefahrt, für das Seefunkzeugnis Morsekenntnisse nachweisen, genau wie beim Amateurfunk.
Ja, das war allerdings dann die Prüfung im Gegensatz zum Amateurfunk, Tempo 60, also 60 Buchstaben pro Minute und maximal 3 erlaubte Fehler. Das war dann im Seefunkzeugnis zweiter Klasse, das war das erste Patent, was man machen konnte. Das war Tempo 80 fehlerfrei für Codegruppen und Tempo 100 Klartext, also es war schon ein Unterschied.
Also etwas anspruchsvoller.
Muss man so sagen, ja.
Ja. Okay, also das heißt, du hast dann eine Ausbildung gemacht, warst dann irgendwann fertig, hast dein Seefunkzeugnis bekommen. Wie hast du dann deine erste Anheuerung bekommen?
Ja, das war auch wieder sehr, wie soll ich sagen, sehr speziell. Normalerweise fand man als Funkoffizier seine Tätigkeit, indem man sich bei einer Reederei beworben hat oder eventuell auch beim Arbeitsamt. Und ich habe damals meine Frau kennengelernt und ihr Vater war Schiffsingenieur gewesen. Und der hatte also einmal den Überblick über die Schifffahrt als solches, was mir als Binnenländer ziemlich ungewohnt war. Und dann war es eben auch so, weil das in Bremen war, die bremischen Reedereien kannte und hatte dann empfohlen, dass man zunächst vielleicht mal kleinere Fahrt macht, also mittlere Fahrt offiziell, also nicht so sehr weit weg und nicht so sehr lange unterwegs. Und da sind wir dann zur Argonar Ostlinie gekommen in Bremen. Die fuhren also von Bremen Linie ins östliche Mittelmeer, wobei aber auch die Häfen, die dazwischen lagen, das konnte mal Porto in Portugal sein, das konnte auch mal Tripoli in Libyen oder Tunesien sein, wo man landen konnte. Dann war es eben in der Hauptsache Griechenland und Ägypten, Alexandria und auch Libanon war auf der Route. Israel war leider nicht auf der Strecke, weil die arabischen Länder Schiffe nicht annahmen, die mit Israel Kontakt hatten.
Mhm.
Und man hat also einiges doch erlebt.
Also das heißt, du bist da doch ziemlich gut rumgekommen, aber eben überwiegend, sag ich mal, im Mittelmeer.
Wenn man dann später das Seefunkzeugnis erster Klasse machen wollte, was anspruchsvoller war, dann musste man 3 Jahre Seefahrt nachweisen, 3 Jahre Tätigkeit. Aber davon musste man 1,5 Jahre große Fahrt haben, sodass ich also nach der Mittelmeerfahrt noch 1,5 Jahre in die große Fahrt ging. Und das war dann überwiegend Brasilien, mal eben Tick Afrika und hat man einiges kennengelernt. Dann konnte man einen 2-semestrigen Lehrgang an der Seefahrtschule machen und konnte eben das Seefunkzeugnis erster Klasse machen.
Ja, wir sind natürlich wir sicherlich gespannt, wie waren denn so die täglichen Aufgaben eines Funkoffiziers? Was musstest du jeden Tag so alles machen?
Ja, das unterscheidet sich natürlich von dem Funkbetrieb, was so ein Funkamateur hat. Man hatte also eine bestimmte Arbeitszeit, 8 Stunden offiziell. Die Stundenzahl oder die Zeiten waren auch international festgelegt. Und zwar von für uns in Deutschland und nach deutscher Zeit von 8 bis 10, von 12 bis 14, von 16 bis 18 und von 20 bis 22 Uhr. Und abgesehen davon war es auch so, dass zum Beispiel der Kapitän jederzeit kommen konnte. Herr Weber, schicken Sie mal das Telegramm an die Reederei oder an die Agentur. Und das war also so, dass man außerhalb der Zeiten was tun musste. Die Hauptsache war an Bord während der Dienstzeit, immer diese 2 um 2 Stunden, dass man da die Not- und Anruffrequenz abhörte, die 500 Kilohertz, diese berühmte 500 Kilohertz, auf der schon damals die Titanic ihren Notruf abgesetzt hatte.
Das heißt also, du hattest sozusagen feste Dienstzeiten, wo du anwesend sein musstest, in außerhalb von denen nach Anforderung oder nach Bedarf, wenn halt irgendwas war. Warst du da eigentlich der einzige Funker an Bord oder gab es da noch jemanden zweiten oder hängt das von der Schiffsgröße ab?
Das ist eine interessante Frage. Also auf bestimmten Schiffen bestimmter Größe, bei uns in Deutschland war es so, dass Frachtschiffe ab 1600 Bruttoregistertonnen einen Funkoffizier an Bord haben mussten. Mehr Funker waren eigentlich nur auf Passagierschiffen vorgeschrieben, zweiter oder gegebenenfalls dritter. Und die hatten dann eben 16 Stunden oder 24 Stunden rund um die Uhr Dienst in der Funkstation und die Kollegen haben sich dann abgewechselt. Wobei bei den Passagierschiffen dann meistens schon erste Klasse vorgeschrieben war als Patent und gab allerdings zu meiner Zeit eigentlich nur sehr wenige Schiffe, die ja so als Passagierschiffe unterwegs waren. Routen, also Linienschiffe gab es kaum noch, dass ich wüsste. Und das fing dann eben so ganz langsam an mit diesen Kreuzfahrtschiffen. Da habe ich mal irgendwann gehört, dass auf einigen dieser Passagierschiffen, die Hanseatic zum Beispiel und so, da waren teilweise bis zu 6 Funker, weil sie so viel Funkbetrieb hatten durch die Passagiere, dass sie da Telegramme verschicken mussten und Telefonverbindungen herstellen mussten. Da war also jede Wache doppelt besetzt mit 2 Mann.
Get me my girl on the line. Porter said radio, Porter said radio. I'm having to wait a long time. Trying hard, but I can't get through.
Sie hören Radio DARC. Heute sind wir im Gespräch mit einem echten ehemaligen Funkoffizier. Viele Jahre lang ist Ingo Weber, Delta Kilo 1 Romeo Bravo, zur See gefahren und hat die Verbindung zum Festland gehalten. Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform, hat ihn über seine Erinnerungen befragt.
Ja, Ingo, dann würde uns vielleicht mal interessieren, wie war eigentlich ein typischer Betriebsablauf? Was musstest du zum Beispiel tun, wenn ein Telefongespräch via Norddeich Radio reinkam?
Also ein Telefongespräch von Norddeich Radio, das kam bei den meisten Schiffen per Telegramm oder per Dienstnotiz oder so. Man wurde aufgefordert, auf die Sprechfunkfrequenzen zu gehen und man wurde gefragt, auf welcher Frequenz man sendet und man wurde angewiesen, auf welchem Kanal Norddeich Radio senden würde. Norddeich Radio hatte zwei Kanäle, auf denen man Sprechfunk machen würde. Das war Delta Alpha Juliet und Delta Alpha Kilo. Und dazu passten irgendwo reguliert, international reguliert, eine bestimmte Sendefrequenz, die dann auch eingebaut war. Und dann wurde getestet und dann war Norddeich Radio in der Leitung und man hörte als Schiff eben noch mit, dass der Kollege dort einen Landteilnehmer zurückrief, der das Gespräch angemeldet hatte. Guten Tag, hier ist Norddeich Radio, wir haben ein Seefunkgespräch für Sie. Wobei ich das auch kennengelernt habe, wie es sich anhört, wenn ein Seefunkgespräch über Kurzwelle ins Telefonnetz kam. Da waren also die Knack- und Störgeräusche von allen möglichen Signalen im Hintergrund, aber Norddeich hat das eigentlich immer sehr gut gemacht. Das Reguläre war für mich oder bei meinen Reedereien und Schiffen eigentlich so, dass damals noch alles per Telegramm abgewickelt wurde. Es wurde also vom Kapitän ein Telegramm an die Reederei geschickt, zum Beispiel der Mittagsstandort wurde mitgeteilt oder wann man wo den Hafen erreichen würde. Und es war auf der anderen Seite, dass man an die Agentur im Zielhafen Telegramm geschickt hat. Da kamen auch manchmal Rückfragen. Ging alles per Telegramm. Wurde angefragt, wurde, wie viel Besatzung man hat und was für Ladung man hat und ob Besonderheiten anliegen, ob man Gefahrgut hat und so weiter. Das wurde eben alles per Telegramm gemacht. Und das längste Telegramm, was ich je bekommen habe, das hatte 150 Wörter.
Also eher überschaubar, sagen wir es mal so, weil 150 Wörter ist eher nicht so viel. Ja, was hatte dir denn eigentlich auf so einem Schiff an Ausrüstung üblicherweise? Welche Seefunkgeräte, welche Leistungen, welche Frequenzen wurden benutzt und auch welche Antennen?
Ja, also auf den Schiffen, die eben die Größe hatten, wo ein Funkoffizier mitfuhr, war vorgeschrieben ein Mittelwellensender, ein Reservesender. Es waren zwei Empfänger vorgesehen. Es war ein sogenanntes Autoalarmgerät vorgeschrieben, also ein Empfangsgerät für die Notfrequenz 500 kHz. Wenn der Funker denn frei hatte und, sagen wir mal, in der Kombüse war oder in der Messe oder so oder eben auch auf der Brücke und es kam ein Notalarm, dann klingelte es im Funkraum, im Wohnraum des Funkers und auf der Brücke. Und wenn der Funker nicht im Raum war, nicht in der Funkbude war, dann ging dann so ein Schreitelefon durchs Schiff, Funker! Und dann hatte man nichts Eiliges zu tun, an die Station zu gehen, diese Dauerklingel abzuschalten und sofort zu gucken, was zu hören war. Und es war eben auch die Aufgabe, zum Abschluss des Funkbetriebs die Geräte so auf 500 Kilohertz einzustellen, dass, wenn man eine Notwendigkeit hatte, sofort QRV zu wehren.
Welche Sendeleistungen hatten denn diese Geräte, die er da benutzt hat?
Die Schiffe hatten in der Regel 400 Watt. Auf Mittelwelle, Kurzwelle. Kurzwelle durfte es auch etwas mehr sein, je nachdem. Ja, das war's eigentlich. Und auf UKW, Seefunk, das ist heute noch so 25 Watt.
Mhm. Man sieht ja immer so Filme mit Notfunk und so weiter. Hast du in deiner aktiven Laufbahn mal selbst persönlich erlebt, dass ein Notfunk reinkam?
Ja, das ist schon richtig. Wir waren in Galatz in Rumänien gewesen, waren die Donau runtergefahren ins Schwarze Meer, durchs Mittelmeer. Und wir hörten unten bei Gibraltar schon auf der Mittelwelle, dass in der Nordsee im Englischen Kanal Seenotverkehr herrschte. Auf die große Entfernung brauchte man sich darum nicht einschalten, weil man auch hörte, dass sich genug Schiffe vor Ort eingeschaltet hatten. Und wir fuhren dann also weiter die portugiesische Küste durch die Biskaya und dann hatten wir tatsächlich ganz schweren Sturm. Wir hatten Eisen geladen, sodass das Gleichgewicht des Schiffes sehr, sehr unstet war. Wir hatten aber das Glück, der Wind kam immer von Achtern, immer von hinten. Und das ging immer so ein leichtes Auf und Ab, ziemlich hohe Wellen und so. Und man kam auch gut durch den englischen Kanal. Und der Funker hatte natürlich, weil auf der 500 Kilohertz viele Notrufe abliefen, auch verschiedene Schiffe waren in Not, dann bekam ich von der Küstenfunkstelle Ostende Radio einen Anruf, dass in unserer Nähe ein Schiff, ein griechisches Schiff, in Seenot war, mit Feuer an Bord, ein Toter, und ob wir helfen könnten. Und als Funker darf ich keine eigene Meldung abgeben, muss also zum Kapitän, der stand aber auf der Brücke, und sage, ja, Herr Kapitän, Sie müssten mir jetzt eine Antwort geben, was ich sagen soll, ob wir helfen können oder nicht. Er sagte, nein, wir können nicht helfen, geht hier bei uns nicht, und ich müsste das selbst formulieren. Das musste ich dann tun, und es war dann so eine ziemlich dramatische Sache. Es war auch noch die Sache, die Nautiker, die hatten auf der Brücke immer so ein Kofferradio stehen. Und just als da diese schlimme Seegangssituation war, dann dröhnte aus dem Kofferradio Heide Witzke, Herr Kapitän.
Ha. Naja, also auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Erlebnis.
Ja,
ja, aber du hattest gerade auch von Kofferradio gesprochen. Mhm. Habt ihr damals eigentlich auch auf dem Schiff Auslandsprogramme der Maschel der Deutschen Welle gehört?
Ja, die meisten Seeleute, die hatten alle einen recht guten Kofferempfänger und waren immer drauf aus, Deutsche Welle zu hören. Ich selbst war natürlich in der Lage, die Sendung auch zu hören. Und ich habe es einmal gehabt, da war ein Fußballspiel irgendwie, Deutschland und noch was. Und dann hatte ich damals noch den Bayerischen Rundfunk auf Kurzwelle bekommen. Und die hatten auf ihrem Programm eine Live-Übertragung gemacht, flugs ein Kabel in die Mannschaftsmesse gelegt, Lautsprecher aufgestellt und den Reserveempfänger auf den Bayerischen Rundfunk und diese Live-Übertragung. Und das sind dann so Sachen, wo man als Funker zu hohem Ansehen gelang.
Kann ich mir vorstellen, ja. Das soll ja, glaube ich, angeblich auch heute noch der Fall sein, zum Beispiel auf der Neumayer-Station in der Antarktis.
Ja.
Ja, Ingo, ich habe mal gehört, dass der Funkoffizier üblicherweise seine Funkbude immer in der Nähe der Brücke irgendwo gehabt hat. Ich kann mich mal selbst erinnern, ich war mal bei der Kap San Diego in Hamburg zu Besuch und da war das so. Da war die Brücke und sozusagen direkt daneben die Funkbude. Und angeblich deswegen, damit ankommende Nachrichten sofort an den diensthabenden Offizier oder an den Kapitän weitergegeben werden konnten. Ist das so richtig?
Ich muss jetzt wie Radio Erevan antworten. Im Prinzip ja. Es ist so, der Funkraum war in der Tat entweder Backbord oder Steuerbord auf dem Deck der Brücke. Und es waren sozusagen zwei kleine Türen, wo man eben ganz schnell auf die Brücke kam, Zettel abgeben konnte. Das war auch dazu, wenn man, sagen wir mal, einen aktuellen Wetterbericht oder eine Warnnachricht von Wetter bekam, das wurde dann gleich auf die Brücke gegeben, wobei die Kapitäne meistens darauf bestanden hatten, dass sie unterrichtet werden möchten, auch wenn sie nicht auf der Brücke waren, wenn ein Notruf kam, weil sie sind ja dann in der Verantwortung gewesen, Hilfeleistung anzubieten oder eben auch es zu unterlassen. Zum Kapitän bestand von der Brücke noch eine Telefonverbindung, sodass das also den kurzen Weg ging. Auf modernen Schiffen war es dann so, dass auch der Funker ein Telefon zum Kapitän hatte oder so.
Was fandst du denn jetzt eigentlich so toll an deinem früheren Beruf?
Also, das war so. Das Interessante war der Bereich Funk und Kommunikation. Ich hatte schon als Schüler die Gelegenheit gehabt, im Radio über die Kurzwelle zu drehen und diese komischen Düdelzeichen zu hören und ich habe keine Ahnung davon gehabt oder so. Hab dann später durch Zufall Amateurfunk kennengelernt und bin dann in das Metier Funk gekommen und dann hat man Fachbücher gelesen. Man bekam mit, es gab Seefunk, es gab Flugfunk und in der späteren Ausbildung, späteren Tätigkeit, hat man dann begriffen, dass es die verschiedenen Funkdienste gab, die international reglementiert sind. Also Seefunk, den Amateurfunk, offizieller Funkdienst, Flugfunk. Ja, der Verdienst war eigentlich sehr gut im Vergleich zu anderen Berufen ähnlicher Ausbildung.
Also es war für dich sozusagen einfach die Faszination an der Telekommunikation,
die dich
dann irgendwo zu diesem Beruf getrieben hat. Aber hatte der eben auch seine negativen Seiten, wo man sagt, naja, das war jetzt vielleicht nicht so schön, so weit weg war von zu Hause oder irgendwie sowas?
Nee, das war eigentlich nicht das Problem. Das war natürlich Belastung für die Psyche oder so. Gerade wenn man verheiratet war und wenn Nachwuchs sich eingestellt hatte und so, dann war das natürlich schon ziemlich unschön. Aber während der Fahrt war es so, wenn es eine längere Fahrt war, dann kriegten einige Leute so, ich sag mal, so eine Art Koller.
Ah,
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Waren dann mal leicht aufbrausend oder so. wenn man lange auf See war. Man hatte andererseits wiederum meistens, muss ich sagen, meistens ein gutes Verhältnis miteinander. Und es war auch so, dass zu den Zeiten war ja damals auch die Funkoffiziere knapp waren, die Nautiker waren knapp, Ingenieure. Da hatten die Reedereien angefangen, den Seeleuten, also den Angestellten im Angestelltenstatus zu erlauben, die Ehefrau mitzunehmen. Das war auch eine Verlobte mal, das habe ich auch gesehen.
Ah, ja.
Und das war dann meistens auch noch ein gutes Miteinander und bei Landgängen auch nochmal. Da waren die Landgänge natürlich ein bisschen mehr touristisch orientiert und ansonsten im Hafen war es oft für viele die nächste Kneipe oder so.
Mhm, alles klar.
Das Schlimme war eigentlich auch, was man mal ja zu verdauen hatte, wenn sehr schwere See war und wenn man sich da in die Koje reinklemmen musste nachts oder so, das hört und hörte nicht auf und man hatte dann quasi Muskelkater vom sich in der Koje feststemmen.
Aha, verstehe. Also es gab durchaus so die nervigen Sachen.
Es gab nervige Sachen, ja.
D-A-R-C Radio, your favorite station.
Seemann, deine Heimat ist das Meer.
Das Träume, denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Welle rufen dich hinaus.
Hattest du ja dann irgendwann mal aufgehört? Wann und warum hast du aufgehört in dem Beruf und was hast du denn danach noch gemacht?
Ja, aufgehört hatte ich in der Tat, weil die letzte Fahrt, die ich gemacht hatte, die sollte 2 oder 3 Monate dauern, hatte dann aber durch einen Anschlussauftrag dazu geführt, dass wir 8 Monate unterwegs waren. Und das war dann natürlich familienbedingt ungünstig und ich habe dann gekündigt, das war auch soweit in Ordnung, habe mich bei einer Firma in Hamburg beworben. Die hatten eine Anzeige in der Fachzeitschrift Funkschau ausgedruckt. Man sucht Mitarbeiter im Bereich Vertrieb von Funkanlagen für Schiffe. Das war die Firma Hagenuck in Hamburg und das war sozusagen der zweite Player im Rang irgendwie gegenüber einer anderen Firma. Ich selbst hatte also Schiffe mit Hagenuck-Geräten. Ich habe aber auch Schiffe gehabt mit Geräten der Firma Debeck oder so. Ich bin halt bei der Firma Hagenuck gelandet, war da im Vertrieb tätig, habe sehr interessante Tätigkeiten wahrnehmen können. Die Akquisition von Funkanlagen, Vorstellung von neuen Geräten bei den Reedereien, bei den Inspektionen dann. Und ging dann irgendwann, bis die Schifffahrt in rote Zahlen geraten war. Und unsere Firma Hagenuck, die war 2 Jahre später dran. Auch dann sagte man mir, ja, sie fallen leider dem Rotstift zum Opfer.
Also auf Deutsch, du hast natürlich dann sozusagen deine Erfahrungen aus der Seefunkzeit genutzt.
Ja, absolut.
Und die Geräte dann, die du früher bedient hast, dann eben verkauft und Kunden beraten.
Genau.
Also war das natürlich auch beruflich dann letztlich irgendwo
das eine rote Linie. Das war insofern interessant. Ich hatte im Einvernehmen mit der Firma auch Kunden der Firma aus der Sportschifffahrt. Die hatte ich unterrichtet mit dem Sprechfunkzeugnis. Also jemand, der mit einem kleinen Boot unterwegs war, der war gehalten, nicht verpflichtet, aber war gehalten, eine UKW-Seefunkanlage an Bord zu haben. Und dafür brauchte man eben nur ein Sprechfunkzeugnis. Und die Ausbildung dafür habe ich durchgeführt. Das war auch sehr interessant. Man traf interessante Leute und konnte sein Wissen weitergeben. Und das habe ich dann auch später, als ich bei der Firma Hagenuck nicht mehr war, in anderen Bereichen tätig war, in der Volkshochschule oder auch privat noch weitere Lehrgänge durchgeführt.
Also, das heißt, dein Leben war sozusagen mehr oder weniger vom Funk geprägt.
Das muss man so sagen.
Ja. Ingo, wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für die Hörerinnen und Hörer von Radio DARC aus deinem Leben als Schiffsfunker zu berichten und zu erzählen. Und du hast dir jetzt zum Ende noch einen Musikwunsch gewünscht. Was ist denn das?
Ja, das wäre, hat mir immer sehr gefallen, unterwegs von Harry Belafonte, Island in the Sun. Wenn man dann durch die Karibik fährt und dann Sonnenaufgänge, Untergänge sieht und die Insel am Horizont oder so, hat einen das immer fasziniert.
Ja, dann spielen wir für dich jetzt den Harry Belafonte mit Islands in the Sun. Danke vielmals, Ingo.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my
I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Kurzwellenfreunde, hört dem Onkel im Radio mal genau zu. Am Donnerstag, dem 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, gibt es für euch den letzten 100 Kilowatt Marathon vom Sender Moosbrunn. Wie immer auf der 6070 Kilohertz. Ab 9 Uhr UTC Radio DARC, ab 10 Uhr UTC SM Radio Dessau, ab 11 Uhr UTC Radio Klein Paris, ab 11.30 Uhr UTC FM Kompakt, ab 12 Uhr UTC Jake FM, ab 13 Uhr UTC Radio Decade und zum Abschluss um 14 Uhr UTC Radio Power Rumpel. Also seid dabei, wenn ein Stück Radiogeschichte zu Ende geht. Der letzte 100 Kilowatt Marathon aus Moosbrunn am 26. Dezember 2024, 6070 Kilohertz von 9 Uhr bis 14.59 Uhr UTC.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Es ist nicht mehr weit hin bis Weihnachten. Wir sind schon in der dritten Adventswoche. Und alle Kurzwellenfreunde wissen es. An Heiligabend gibt es wieder die legendärste Radiosendung überhaupt. Das ist Gruß an Bord vom Norddeutschen Rundfunk. Seit mehr als 70 Jahren gehen die Grüße aus Hamburg hinaus in alle Welt zu den Schiffsbesatzungen, die das Fest fern der Heimat feiern müssen. Und zwar nach wie vor auf der Kurzwelle. Warum? Fern der Küsten auf hoher See gibt es kein Internet und kein Handy. Und die Kurzwelle ist und bleibt die einzige Versorgungsmöglichkeit. Das wissen auch die Funkamateure schon seit langem und nutzen sie intensiv. Damit man die optimale Frequenz findet, dafür sorgt nun wieder unsere wöchentliche Funkwettervorhersage. Und die kommt wie üblich von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey, vom HF-Referat des DARC.
Auch an einer Rundfunksendung wie Gruß an Bord geht das Aktivitätsmaximum der Sonne natürlich nicht vorbei. So findet sich im Sendeplan für den Südatlantik eine Frequenz im 22 Meter Rundfunkband und das zu einer Zeit, wo es hierzulande schon stockfinster ist. Überraschend ist das nicht. Vom benachbarten 20 Meter Amateurfunkband wissen wir, dass da abends viele Stationen aus Südamerika zu finden sind. Die höchste nutzbare Frequenz am Mittag war in den letzten Tagen zwar etwas rückläufig, liegt aber weiterhin um die 40 MHz. Das 20-Meter-Band schließt in südliche Richtungen, wo die Ionisation ja noch höher ist, erst nach 21 Uhr UTC und öffnet dann wieder gegen 6 Uhr UTC Richtung Südosten. Dazwischen funktioniert meist 30 Meter. Die etwas niedrigere Grenzfrequenz liegt an der weiterhin schwächelnden Sonnenaktivität. Der Flux pendelte während der letzten Woche um 180 Fluxeinheiten und tendierte Ende der Woche Richtung 160. Die liebgewonnenen Werte deutlich über 200 Einheiten sind im Moment außer Reichweite. Daran änderte auch das X2-Flair vom letzten Montag nichts. Immerhin hat die Flair-Aktivität insgesamt wieder zugenommen, denn an den meisten Tagen werden M-Flares beobachtet. Aber die Anzahl der aktiven Regionen ist zurückgegangen. Im Moment ist es noch ein gutes halbes Dutzend, das sich auf der uns zugewandten Sonnenseite präsentiert. Keines dieser Flares hat aber einen koronalen Masseauswurf Richtung Erde losgetreten. Der Sonnenwind liegt daher beständig bei 350 bis 400 Kilometer pro Sekunde. Das Erdmagnetfeld war entsprechend ruhig, nur am Montag lebhaft. Das dürfte auch die Vorgabe für die neue Woche sein. Ein ruhiges Erdmagnetfeld und eine Sonnenaktivität, die um diese Zeit des Jahres locker ausreicht, um das 10-Meter-Band sicher öffnen zu lassen. Der solare Flux verbleibt zunächst auf dem niedrigen Niveau zwischen 150 und 180 Einheiten. Zum nächsten Wochenende hin gibt es dann die Hoffnung auf einen Aufwärtstrend. Rund um die Uhr gibt es interessantes X zu arbeiten. Nach dem morgendlichen Öffnen klappt es oft auf dem langen Weg Richtung Australien und Neuseeland. Auf 40 Meter finden wir am Nachmittag Stationen von der US-Westküste, deren Signale entlang der Grey Line über den Südpazifik zu uns finden. Und natürlich bieten die langen Nächte jetzt auch gute Bedingungen auf den unteren Bändern, etwa auf 80 und 160 Meter nach Nordamerika. Das allerdings nur, solange das Erdmagnetfeld ruhig bleibt. Dafür stehen die Chancen aber, wie erwähnt, gut. Die längste dieser Nächte steht uns dann nächste Woche ins Haus, denn am Samstag um 9.19 Uhr UTC steht die Sonne senkrecht über dem südlichen Wendekreis auf 23 Grad 6 Minuten südlicher Breite. Es ist also Wintersonnenwende und das ist der Winkel, um den die Erdachse aus der Senkrechten gekippt ist und dem wir die Jahreszeiten und so einiges andere verdanken. Zum Beispiel die unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle im Winter und Sommer. Und noch ein Kalendereintrag. Noch lässt der Meteorschauer der Geminiden einige Brocken regnen. Es ist also jede Menge geboten. Good day, X.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.